Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Im August und September dieses Jahres ist es für ungefähr 800.000 Kinder in Deutschland soweit, sie kommen in die Schule. Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir den Schulanfang beziehungsorientiert begleiten können. Dazu haben wir Saskia Nichtsial eingeladen. Saskia ist Lehrerin und Autorin und hat über dieses Thema ein Buch im Belz Verlag geschrieben. Es heißt Hallo Schulanfang. Herzlich willkommen, Saskia.
Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Saskia, der Schulanfang ist bei vielen Eltern mit großen Ängsten und Sorgen verbunden. Das liegt zum einen daran, dass viele von ihnen keine allzu guten Erfahrungen in der Schule gemacht haben und zum anderen daran, ja, dass sie sich irgendwie so ein bisschen hilf- und machtlos fühlen. Schließlich gibt es ganz, ganz viele unbekannte Komponenten beim Schuleintritt, die sie nicht beeinflussen können. Wie können wir denn unsere elterlichen Ängste, ja, wie können wir gut damit umgehen? Wie können wir denen entgegentreten?
Ich glaube, dass wir ihnen entgegentreten, ist schon mal so Schritt eins, ne? Denn ich glaube, dass vielen Eltern, oder das ist so meine Erfahrung, dass vielen Eltern gar nicht so bewusst ist, was da noch so aus der eigenen Schulzeit schlummert. Und wenn wir das nicht bearbeiten, dann ist das immer so die unreflektierte Brille, durch die wir dann die Erfahrung unseres Kindes so sehen, ne? Also wenn ich jetzt eine unfaire Lehrkraft hatte vor vielen, vielen Jahren mal, dann sehe ich alles, was Lehrkräfte mit meinem Kind tun, potenziell schneller durch diese eigene Erfahrungsbrille. Mhm. Und wenn ich das dann nicht weiß, dann läuft das da unreflektiert durch. Ne? Ich werde also ein bisschen argwöhnischer sein. Mir wird es schwerer fallen, da Vertrauen zu fassen. Ich sehe Dinge vielleicht viel kritischer, als ich sie gesehen hätte, also im Verhalten des von der Lehrkraft meines Kindes, als ich das vielleicht getan hätte, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte früher. Und in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst bin und merke, oh, ich habe da ja irgendwie noch einen Rucksack auf und der beeinflusst irgendwie die Art und Weise, wie ich den Schulweg meines Kindes sehe, umso eher können wir eben auch bewusst dagegen steuern. Und es ist ganz wichtig, dass wir das tun, denn wir müssen verstehen, dass unser Kind seine ganz eigenen Erfahrungen machen wird. Ne? Wir haben so diese ganz diffuse Angst, ich hatte eine schlechte Schulzeit, ich hatte eine anstrengende Schulzeit, ich hatte, was weiß ich, da gibt es ja alles mögliche, Mobbing-Erfahrungen, ich hatte unfaire Lehrkräfte, ich hatte vielleicht Leistungsschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten. Und unsere diffuse Angst ist ja, weil das einfach das Einzige ist, was wir so als Referenz haben, dass unser Kind nochmal genau diese gleichen Fußstapfen nachgehen wird. Und das wird definitiv nicht passieren. Wir wissen zwar nicht so genau, was kommt, das ist ja auch so ein bisschen das, was uns herausfordert, aber es wird definitiv nicht unsere eigenen Erfahrungen einfach wiederholen. Und unser Kind braucht unser Zutrauen, unser Vertrauen in diesen Ort. Und wenn wir die ganze Zeit da sitzen und sagen, ach, ne, was weiß, keine Ahnung, wie das werden wird, ne, oh Gott, jetzt geht's mit der Schule los, die schöne Zeit ist vorbei. Selbst wenn wir es nicht aussprechen, unser Kind spürt, dass wir diesem Ort vielleicht nicht unbedingt positiv gegenüberstehen. Mhm. Ne? Die haben ja wirklich gute Antennen, total, die Kinder. Und die sind ja selber aufgeregt und die wissen selber nicht so richtig, was kommt. Ne? Und das heißt, wir sind da auch so ein kleiner Leuchtturm. Und wenn wir das die ganze Zeit transportieren, dann wird das was mit unserem Kind machen. Und dann ist es wichtig, da ranzugehen. Das können wir einmal erstmal mit uns selber tun, indem wir eben sagen, oh, da begleitet mich noch was aus meiner eigenen Schulzeit. Da ist noch was, was mich irgendwie nicht so positiv stimmt. Ich bringe was mit. Ich kann mich mit vertrauten Personen austauschen, ne? Partnerin, Partner, vertrautes, anderes Elternteil, wer auch immer meine vertrauten Personen sind. Ich kann mir sogar auch professionelle Unterstützung dabei suchen, ne? Je nachdem, wie tief diese Erfahrung sitzt. Und ich werde immer so schön angeschaut, wenn ich sage, naja, also wenn ich so diese Relation herstelle, das Kind kommt in die Schule und ich gehe erstmal in Therapie. Das ist oft eine Verbindung, die viele so nicht im Kopf haben. Aber je nachdem, was wir so für Erfahrungen gemacht haben, ist es durchaus legitim zu sagen, oh, bei der Aufarbeitung brauche ich doch ein bisschen Unterstützung, denn ich bin jetzt mindestens mal 9 Jahre Schulkindeltern. Und die Art und Weise, wie ich diese Rolle verstehe und wie ich all dem begegne, was Schule mit sich bringt, die hat einen großen Einfluss auf das, was mein Kind oder wie mein Kind in diesen Weg geht. Und darum ist es gut, wenn wir da rangehen und uns frei machen oder ein bisschen lösen von dem, was wir selbst erlebt haben und unserem Kind eine unbefangene Chance geben, was diesen Weg angeht.
Ich glaube, was wichtig ist, was du gerade gesagt hast, ist, dass das Kind eben auch unsere unbewussten Ängste erspürt. Also selbst wenn wir es in Gegenwart des Kindes nicht aussprechen, das Kind wird trotzdem sozusagen unsere Ambivalenz merken. Und das müssen Eltern einfach wissen und da irgendwie auch gegensteuern tatsächlich.
Genau.
Und Therapie finde ich auch immer super, kann ich auch nur empfehlen. lass uns mal über das Einschulungsalter sprechen. Also dazu hat ja jedes Bundesland unterschiedliche Regelungen, aber es besteht ja zumindest die Möglichkeit, dass ein Kind irgendwie frühzeitig eingeschult wird oder es vielleicht auch zurückstellen zu lassen. Viele Eltern tun sich da extrem schwer mit dieser Entscheidung. Welche Erfahrungen hast du denn da als Lehrkraft in den letzten Jahren gesammelt und was sagt auch die Wissenschaft?
Ja, das sind so zwei Wege, ne? In der Wissenschaft oder man versucht quasi herauszufinden, was ist so das optimale Alter und oh, Überraschung, darüber lassen sich wenig pauschale Aussagen treffen. Also man hat einfach nicht sagen können, so das ist das Alter, in dem das klappt, ne? Und nach dem richten wir uns jetzt alle und das ist super. Das sind einfach festgesetzte Daten in den einzelnen Bundesländern. Und das wissen wir mittlerweile aus Elternschaft. Also nur weil jetzt in einer Tabelle irgendwas steht oder weil irgendjemand irgendwo ein Datum hingeschrieben hat, heißt das noch längst nicht, dass mein Kind zu diesem Tag X irgendetwas kann oder einen bestimmten Entwicklungsschritt hinter sich hat oder automatisch sofort bereit ist für irgendwas. Ne? Das wissen wir, dass das so nicht funktioniert. Klar, irgendeine Richtlinie musste man schaffen in einem System, das wirklich so sagt, erste Klasse, zweite Klasse und so weiter. Wenn wir das nicht flexibel handhaben, dann brauchen wir so ein Datum. Aber was man auf jeden Fall geschafft hat, ja, so ein bisschen herauszufinden, und das ist vielleicht eine Beruhigung für manche Eltern, ist, dass das, was so am Anfang der Schulzeit gesagt wird, keine Voraussagekraft hat. Also das konnte man ziemlich klar belegen. Viele Eltern hören so in diesen Schuleingangsuntersuchungen, oh, naja, also machen Sie sich mal darauf gefasst, dass das und das immer schwierig sein wird. Oder ich habe auch Erfahrungen von Eltern zurückgemeldet bekommen, die gesagt haben, naja, also dem man gesagt hat, stellen Sie sich darauf ein, mehr als der Hauptschulabschluss wird es nicht. Und das hat das Kind in der Schuleingangsuntersuchung gehört. Ne? Und erstmal ist es sowieso totaler Mumpitz, eine wirklich wertvolle Schulform so zu degradieren. Die ist nicht besser oder schlechter als ein Abitur. Das ist ein valider, guter Abschluss. Und zweitens ist das einfach nicht möglich, zu diesem Tag festzustellen, wie die nächsten 9 Jahre verlaufen werden. Das ist einfach ganz klar auch ja, konnte man ganz klar feststellen, dass das einfach so nicht stimmt und dass ein ganz großer Prozentsatz der Voraussagen, die man da getroffen hat, einfach nicht stimmen. Das heißt, ich kann als Eltern, wenn ich mir sowas anhören muss, mal ganz beruhigt sein. Wir gucken auf den Moment jetzt. Was gelingt meinem Kind jetzt gerade schon gut? Wo kann ich erstmal gedanklich so einen kleinen Haken dran machen? Und was sind einfach Entwicklungsfelder und wo kann ich da unterstützen? Also das ist so das eine. Und ich als Lehrkraft mache die Erfahrung, dass den Kindern tendenziell in unserem System Zeit gut tut. Das ist keine Pauschalaussage. Eltern haben in der Regel auch schon so ein kleines Gefühl, wo es hingehen könnte. Und darauf darf man durchaus vertrauen. Und ich habe auch Kinder erlebt, die recht früh in die Schule gekommen sind und das dann auch geschafft haben und auch relativ gut geschafft haben. Aber in der Tendenz merke ich immer und immer wieder, dass eine gewisse Reife oder eine gewisse, dass Zeit da einfach ein guter Faktor ist. Kognitiv sind die meisten Kinder mit 4, 5 so weit, dass die in die Schule gehen können. Ne? Also das ist wirklich so. Immer mehr Kinder bringen wirklich wahnsinnige fachliche Vorläuferkompetenzen mit, wenn die in die Schule kommen. Und das ist nicht das Parameter. Man muss sich so ein bisschen auch das Emotionale und Soziale angucken. Ne? Und da ist mein Gefühl, lieber kommen die Kinder da mit so ein bisschen Vorsprung in die Schule, denn der Schulstart bringt ganz, ganz viele Herausforderungen mit sich, als dass sie immer so das Gefühl haben, sie müssen dem so hinterherrennen. Kinder, die sehr jung in die Schule kommen, haben immer so dieses Gefühl, so mithalten zu müssen. Das merkt man nicht unbedingt in den ersten Jahren. Manchmal merkt man das auch erst später an den weiterführenden Schulen. Aber wenn man sich nicht wirklich sicher ist und ganz klar sagt, nee, also mein Kind packt das und ich weiß das und ich habe das als Eltern völlig klar im Blick, dann bitte unbedingt machen. Aber wenn man zögert, dann ist es in der Tendenz ratsamer, lieber dieses Jahr Zeit zu geben, wenn man denn die Wahl hat.
Okay, woran erkenne ich denn genau, ob mein Kind jetzt schulreif ist?
Auch da hat die Wissenschaft festgestellt, dass wir das nicht machen können. Ne? Wir können keine so eine Norm- und Rezepttabelle erstellen. Das versuchen diese Schuleingangsuntersuchungen und Schulanmeldungen, dass man sagt, okay, da mache ich einen Haken dran und da. Und wenn ich von 12 Häkchen 11 setzen konnte, dann ist das Kind schulreif. Man sagt heutzutage auch schulfähig, Schulreife, das Konzept gibt es nicht mehr. Sondern Schulfähigkeit, also ist das Kind mit dem, was es mitbringt, befähigt, da zurechtzukommen sozusagen. Und es wäre so schön, ne, wenn wir es einfach nur abhaken müssten und dann hätten wir einfach eine valide Aussage. Und da ist auch ganz klar rausgekommen, das geht leider nicht. Es funktioniert so nicht. Das ist viel zu komplex, um es auf so Tabellen runterzubrechen. Mhm. Die meisten Kinder sind einfach schulfähig in diesem Zeitraum von 6 bis 7 Jahren. Und es ist vielmehr die Frage, was muss eigentlich Schule tun, damit diese Kinder mit all den unterschiedlichen Dingen, die sie mitbringen, gut zurechtkommen. Und dann gibt es so bestimmte, es gibt aber trotzdem bestimmte Felder, in die man so guckt und sagt, na ja, es ist schon schön, wenn das Kind es mitbringt. Das sind so fachliche Vorläuferkompetenzen, ne? So ganz klassisch ein bisschen Mengen erfassen können schon. Ne? Also, oh, das hier sind 3 Gabeln zum Beispiel. Oder das andere ist die phonologische Bewusstheit, also so Reimwörter erkennen, ne? Die ja auch in vielen Kinderbüchern so ein bisschen im Fokus stehen und da meist schon ganz gut abgedeckt werden, wenn man sich darum so ein bisschen kümmert. Mhm. Dann gibt es so das Motorische, Kleben, Schneiden und so weiter. Und dann ist aber dieser ganz große Bereich der emotionalen und sozialen Kompetenzen. Und die hatte man lange nicht so im Blick, dass ein Kind zum Beispiel in der Lage sein sollte oder auf dem Weg sein sollte, seine Bedürfnisse benennen zu können oder überhaupt erkennen zu können und damit dann auch für sich einstehen kann. Das ist ganz wichtig. Ne? Da sind dann plötzlich irgendwie 25 Kinder in einem Raum und ich bin ab da als Kind ein bisschen selber dafür verantwortlich, mitzuteilen, wie es mir geht. Ne? Und das fällt manchen Charakteren leichter, für manche ist das schwieriger, aber das ist ein Punkt, der in Schule eine Rolle spielt. Ne? Oder inwiefern gelingt es mir schon, meine Bedürfnisse, ich sag mal entwicklungsgerecht, mit den Bedürfnissen einer Gruppe in Einklang zu bringen? Kriege ich das hin? Wie weit kriege ich das hin? Wie sieht es mit meiner Frustrationstoleranz aus? Also wie gehe ich mit Misserfolgen um? Und das sehen wir bei Einjährigen, die beim Laufen lernen mit Misserfolgen umgehen, nämlich eigentlich ziemlich entwicklungsförderlich. Also Kinder bringen da eigentlich ganz gut was mit. Und das sind alles so Dinge, die wir uns anschauen. Ne? Und da kann, also hinter Frustrationstoleranz kann ich keinen Haken setzen. Ich bin 37 und wer mich einmal damit gesehen hat, wie ich damit umgehe, wenn mein Laptop nicht das macht, was ich jetzt aber gerne möchte, dann muss mir niemand was von Frustrationstoleranz erzählen. Ne? Also das ist ein Prozess. Wir können einfach sagen, so ist es jetzt gerade und das gelingt gut, das und das kann durchaus weiter unterstützt werden. Und wenn man das so ein bisschen im Blick hat und da auch früh vielleicht in den Austausch mit Lehrkräften geht, dann geht es eher darum, anzuerkennen, das ist der Ist-Zustand und wie kann ich jetzt genau diesen Charakter stärken, damit das klappt in Schule. Mhm.
Diese allgemeine Schulfähigkeit wird ja tatsächlich in dieser Schuleingangsuntersuchung abgeprüft. Ich weiß noch, dass ich damals gegoogelt habe, was da überhaupt passiert. Und jetzt frage ich dich, also was passiert da eigentlich und kann man irgendwie sein Kind darauf vorbereiten oder auch was passiert, wenn sich das Kind weigert, damit zu machen?
Ja, also diese Schuleingangsuntersuchung habe ich ja eben schon anklingen lassen, dass die auch so ein bisschen in der Kritik steht, zumindest von wissenschaftlicher Seite, weil sie einfach am Ende nicht so richtig das abtesten kann, was sie eigentlich abtesten möchte. Ne? So dieses, ich habe jetzt 12 Häkchen gemacht, das Kind ist bereit, supi, Haken dran. Mhm. Also da gibt es ganz unterschiedliche Untersuchungen. Der Schwerpunkt liegt definitiv auf so diesen motorischen und kognitiven Fähigkeiten, also logisches Denken, Verknüpfungen herstellen. Wie ist die motorische Entwicklung? Kann sich das Kind schon die Schuhe zubinden? Kann es von links nach rechts hüpfen? Kann es auf einem Bein stehen? Kann es mit einem Stift eine Linie lang zeichnen? Also so ganz, ne, so diese Übungen, die man sich darunter so ein bisschen vorstellt, die passieren da in der Regel auch. Und ja, letztendlich trifft man da auch auf sehr unterschiedliche Charaktere. Unsere Schuleingangsuntersuchung, also bei meinem ältesten Kind war echt, also ja, also irgendwann hat mein ältestes Kind unterm Tisch gesessen und tatsächlich nicht mehr mitgemacht. Und was ich dann aber, also wir waren damals schon in ergotherapeutischer Begleitung und ich habe mich dann da so ein bisschen ausgeheult und habe gesagt, oh, das war irgendwie, weiß ich auch nicht. Und dann meinte sie, ach, wenn ich das so höre, finde ich, mein Kind, hat sich da ziemlich authentisch gezeigt. Und dann dachte ich, ja, ach doch, ja, stimmt. Eigentlich ja, genau das. Ne? Also Kinder zeigen sich in solchen Situationen dann schon irgendwie authentisch. Und wir kriegen eine Nachricht in Richtung, oh, okay, an der Stelle können wir unterstützen. Oder diese Situation scheint meinem Kind schwer zu fallen. Mhm. Wirklich wichtig, sich das im Blick zu haben. Das, was da an Voraussagen getroffen wird, das hat einfach keine Wahrsagequalität. Das ist einfach, hat es nicht.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Okay. Also das, was da dann gesagt wird, oh, das wird schwierig. Ja, man kann das so nehmen und sagen, alles klar, danke schön. Ich gucke mal, was ich da in die Richtung machen kann. Ich nehme das ernst. Aber das heißt jetzt nicht, dass wenn mein Kind zum Beispiel bestimmte motorische Schwierigkeiten in dem Moment noch hat, dass das jetzt für 13 Jahre, für 9 Jahre, für 10 Jahre, je nachdem, so bleibt. Ne? Das ist einfach Quatsch. Und unser Kind darauf vorzubereiten, können wir insofern, also das da vorher mit ihm zu üben, ne, das braucht man nicht, aber einfach auf diese Situation vorbereiten. Ne? Denn ganz oft, also bei uns war das so, dass das an einem anderen Ort ist, ne? An einem Ort, wo wir vorher noch nicht waren. Das sind Personen, die das Kind noch nicht kennt. Und da sind ja Kinder sehr unterschiedlich in ihren Charakteren, wie offen sie mit solchen Situationen umgehen können. Man kann eben sagen, pass auf, wir gehen dahin. Und dann ist das so ein bisschen wie bei, dann kann man eben die eigene Ärztin, den eigenen Arzt nennen, wie dort in der Praxis, kennst du ja schon so ein bisschen, ne? Du wirst vielleicht angeschaut und die möchte eben sehen, was du alles schon kannst. Und das kann man so ein bisschen vorbereiten. Mhm. Man kann auch darauf vorbereiten, dass man eventuell bei den Untersuchungen nicht dabei ist oder auch ne, das Kind da so ein bisschen drauf vorzubereiten. Es gibt manchmal Teile, da sind die Eltern nicht dabei. Wenn, würde ich mich auch mal trauen zu fragen, ob es trotzdem okay ist, wenn das irgendwie wichtig ist fürs Kind. Aber eher darauf vorbereiten, ne? Auf die Situation, was passiert da und ach, die sind alle freundlich und das wird was. Und so ein bisschen einen Bezug zu dem herstellen, was das Kind schon kennt. Ne? War ja schon mal wahrscheinlich in einer Kinderärztinnenpraxis. Und genau, also eher darauf vorzubereiten und dann das nehmen, was da sich so zeigt. Und das sind alles wertvolle Informationen, egal wie weit das Kind mitmacht oder nicht. Und sich dann nicht entmutigen lassen. Also wir haben am Ende den Spruch gehört, was ist denn mit dem Kind? Und dann dachte ich, ja.
Ja, das ist ganz normal halt.
Ich sehe hier mein Kind, so ne, wie es sich verhält. Und das waren wertvolle Informationen und die habe ich eben mitgenommen und geguckt, ja gut, da können wir bestimmt noch mal ein bisschen unterstützen und ja, aber mehr als das war es dann am Ende auch nicht.
Ah. Nun denken ja viele Eltern sehr, sehr intensiv darüber nach, auf welche Schule ihr Kind gehen soll. Wie finde ich denn heraus, welche Schulform für mein Kind am besten geeignet ist, wenn ich natürlich die Wahl überhaupt habe?
Ja, genau. Also das ist ja immer die Voraussetzung, ne? Dass ich örtlich die Auswahl habe oder auch finanziell. Das ist ja auch manchmal ein Parameter. Und ich würde immer dazu raten, wirklich aufs Kind zu schauen. Also nicht nur, ne, Kind geht immer vor Konzept. Ich kann bestimmte Konzepte von Schulen ganz, ganz toll finden und das auch gut begründet toll finden. Mhm. Aber das Konzept muss auch zu meinem Kind passen. Und ein Weg ist natürlich, gerade wenn das nicht staatliche Schulen sind oder Schulen, die jetzt irgendwie, man sagt mal Alternativschulen, dass ich mir die angucke. Die haben ganz oft so einen Tag der offenen Tür oder sind auch oft bereit, dann da so Kennenlerngespräche zu führen. Manchmal gehören die auch in dieses Prozedere rein, dass man so Kennenlerngespräche führt und guckt, passt das denn für unsere Situation hier überhaupt? Wie fühle ich mich, wenn ich da so im Schulgebäude bin? Was machen die Lehrkräfte für einen Eindruck? Was herrscht hier für eine Stimmung? Ne, man kriegt das ja schon so ein bisschen mit. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann mich natürlich auch austauschen mit Eltern, die schon auf der Schule sind, falls ich da Verbindungen und Kontakt habe und diese Sachen dann mit einbeziehen. Wichtig ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe, Konzept, Kind über Konzept. Wenn ich zum Beispiel an Montessori denke, für unser Kind wäre dieses Montessori-Prinzip, so toll ich persönlich das finde und auch wirklich das ja auch in meinen Unterricht einfließen lasse, für unser Kind wäre das nichts gewesen. Unser Kind ist mit all dem, was es mitbringt, unglaublich gut im Regelschulsystem aufgehoben. Ne? Also in einer ganz schlichten staatlichen Schule, die, das muss ich dazu sagen, auch so ein bisschen offener arbeitet, aber an bestimmten Stellen einfach noch diese sehr, sehr enge Struktur hat, die ich an vielen Stellen gar nicht so gut, also nicht an der Schule nicht gut finde, sondern so prinzipiell, ne? Ja, auch in meiner Tätigkeit immer sagt, dass wir uns von bestimmten Dingen lösen können und lösen dürfen. Aber mein Kind findet das ganz toll. Mein Kind liebt Stundenpläne. Findet es super. Und so ganz feste Stundenpläne und so. Und jetzt ist Cut. Und jetzt kommt das nächste Fach und das nächste Fach. Das, was ich ja vielleicht gar nicht immer so positiv finde und was ja auch angeprangert wird, aber für mein Kind ist es super. Und darauf muss man eben gucken. Ne? Und gleichzeitig auch so ein bisschen, das rate ich auch immer, sich so Ideologien eventuell anzuschauen. Ne? Denn ich kann an einer Schule vielleicht das Lernkonzept ganz toll finden, aber manchmal stecken dahinter auch ja Haltungen und so. Da muss ich einfach wissen, gehe ich da mit? Ne? Wir hatten uns auch Waldorf zum Beispiel angeguckt und das ist ein ganz eigenes Thema sicherlich, aber die haben einen speziellen, oder hier vor Ort haben die einen sehr speziellen Bezug zu Medien gehabt. Ne? Und ich bin eine medientätige Person, mein Mann ist Informatiker und wir konnten mit dieser Haltung gegenüber Medien einfach nicht so richtig connecten. Und es ist überhaupt nicht schlimm, ne? Das macht das hier eine sehr, sehr gut frequentierte Schule und es war auch alles sehr, sehr nett da. Aber dann haben wir gedacht, nee, wie sollen wir das zu Hause vermitteln? Ne? Und das ist ja schon wichtig, dass wir dem positiv gegenüberstehen, dem Ort, wo unser Kind hingeht und da nicht daran sagen, nee, das finden wir jetzt aber blöd und das finden wir doof. Und dann haben wir gesagt, nee, das, also unabhängig davon, dass das Konzept zu unserem Kind dann auch lerntechnisch nicht gepasst hätte, war das ein Punkt zu sagen, nee, da irgendwie stehen wir da als Eltern gar nicht so richtig dahinter. Das bringt nichts. Ne? Also das sind alles so Dinge, die man da so einbeziehen kann.
Ja, verstehe. Du hast gerade schon anklingen lassen, dass Kinder so, wenn sie zur Schule kommen, bestimmte motorische oder auch kognitive Kompetenzen brauchen. Einfach um die ersten Wochen oder auch das erste Schuljahr gut zu überstehen. Gibt es denn da bestimmte Dinge, die Eltern mit ihrem Kind üben können oder auch sollen? Also zum Beispiel Schleife binden oder sowas?
Mein Sohn kann bis heute nicht richtig Schleife binden. Also wenn ich das mal so mitgeben kann als große, große Beruhigung als Sohn einer Grundschullehrkraft.
Aber warte, mein Sohn ist 10 und hat es gerade gelernt. Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Ja, es ist immer ein Riesenthema. Meiner hat es auch erst mit 10 gelernt. Warum sollen Kinder Schleife binden können? Ne? Also es gibt ja heutzutage ganz viele Klettschuhe.
Das ist eben der Punkt. Ne? Also es ist ja ein Unterschied zu sagen, okay, mein Kind kann noch keine Schleife binden, aber ich kaufe jetzt irgendwie Turnschuhe mit Schleife und die Lehrkraft wird es schon richten.
Genau,
Ich einfach aus meinem Alltag, das schaffen wir nicht. Ne? Ich kann nicht vor der Pause 10 Kindern die Schleife binden, das schaffe ich einfach nicht. Ne? Und, nee, aber klar. Es gibt ja einfach genügend Möglichkeiten, wirklich individuell zu schauen, okay, das kann mein Kind super, da muss ich mir keine Gedanken drum machen, hier braucht mein Kind Unterstützung, also nehme ich Klettverschlüsse, ist doch kein Thema. Und Ja, was soll das Kind können? Ne? Das ist, also erstmal haben wir ja eigentlich ein zumindest auf dem Papier inklusives System. Also eigentlich gibt es gar nicht mehr dieses, das muss das Kind können, sonst darf es gar nicht in die Schule oder sonst kann es hier nicht beschult werden. Erstmal hat jedes Kind das Recht, auch in staatlichen Schulen ganz regelkonform quasi eingeschult zu werden. Dass das vor Ort leider nicht immer so stattfindet, das weiß ich, aber theoretisch ist es eigentlich so. Und was aber trotzdem wertvolle Kompetenzen sind, ich würde immer sagen, ist so dieser ganze Part von Ich-Kompetenz. Ne? Kann ich wahrnehmen, wie es mir gerade geht? Merke ich, dass ich gerade Hunger habe, dass ich Durst habe? Merke ich, dass ich Rückzug brauche? Ne? Weil daran alle weiteren Schritte in der Lernumgebung hängen. Ne? Also wenn ich merke, ich habe gerade Durst, und wenn ich Durst habe, kann ich nicht gut lernen. Diese Verbindung stellt ein Kind jetzt so nicht her, aber das ist ja dann meine, ne? Also weiß man ja dann. Aber ein Kind muss ja irgendwie erstmal merken, ah, Durst, ich muss jetzt auch in diesem Gewusel hier irgendwie was trinken. Ne? Und das fällt beispielsweise neurodivergenten Kindern ja auch nicht so leicht. Das heißt, ich weiß, okay, da muss ich mein Kind so ein bisschen stärken. Ne? Das braucht an der Stelle Unterstützung vielleicht. Motorisch, ja, das wird immer so ein bisschen, das ist mal so das Aushängeschild. Früher konnten die Kinder auch, was konnten die alles, wenn die schon in die Schule kamen.
Ja, stimmt schon.
Und heute bastelt ja keiner mehr mit denen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nö, ich habe jetzt auch, also in der Kita, ne? Und ich bin so, und das ist auch kein, es wird der Eltern immer vorgeworfen, oh, das wird, lagern die jetzt alles in die Kita aus. Ich hasse Basteln.
Daniel auch, ich, das weiß.
Mir macht das
ja, total.
Also, ich bin Grundschullehrkraft, ne? Das ist mein Beruf und da im Berufskontext kein Problem, mache ich das auch gerne. Da ist es was anderes, ne? Und jetzt habe ich zu Hause auch Kinder, die nicht unglaublich super gerne basteln. Was soll ich mich da hinsetzen wie so eine Generälin und sagen, so, aber wir schneiden jetzt dieses Osterhasen aus hier. Und da bin ich so dankbar. Ich sehe das als Erziehungs- und Bildungsgemeinschaft, ne, so ein Kindergarten. Und es gibt Dinge, die sind definitiv meine Aufgabe, weil ich das in der 1:1-Betreuung zu Hause einfach anders leisten kann, ne, so emotionale Begleitung. Kann ich zu Hause in dieser ruhigen Situation mit 1:1-Situation ganz, ganz, ganz anders regeln als eine Erzieherin, ein Erzieher in so einer großen Gruppe. Aber so Bastelangebote können die ganz anders machen und ein Kind hat in der Gruppe vielleicht auch ganz anders Lust darauf oder kriegt eine ganz andere Motivation dafür, wenn es dann auch so sieht, ah, das entsteht da draus, ach schön. Da finde ich das total toll, das dahin in Anführungsstrichen auszulagern, ne, oder den Part dahin zu geben. Und das ist eben dieser andere Bereich, ist eben dieses Emotionale und wir tun so gut daran, unsere Kinder genau auf diesem Weg zu stärken und zu sagen, also wenn ich, deswegen beginnt Schulvorbereitung eigentlich, das sage ich immer, ab Geburt. Und damit meine ich nicht die heutige Leistungsgesellschaft, so, jetzt bist du da, herzlich willkommen, hier hätte ich ein Rechenheft für dich. Sondern damit meine ich, in dem Moment, jedes Mal, wenn ich das Bedürfnis meines Kindes achte, jedes Mal, wenn ich ein Gefühl benenne, das ich beobachte, ne, ist ja erstmal nur ein Spiegel, aber das ich beobachte, in jedem Moment, in dem ich Vorbild bin, wenn ich bestimmte Gefühle selbst reguliere, außer bei Technik, ne? Das ist doch mein Entwicklungsfeld. Immer dann passiert auch auf einer ganz sekundären Ebene Schulvorbereitung, weil das wahnsinnig wertvolle emotionale Entwicklungsschritte sind, ne? Zu merken, wie geht es mir gerade, das zu benennen, das Gefühl, vielleicht irgendwann im Prozess auch eine Idee davon zu haben, was ich jetzt damit machen kann und wie der nächste Schritt ist und was mich in dem Gefühl unterstützt und all diese Dinge. Jedes Mal, wenn ich mein Kind irgendwie auch mal hinfallen lasse, es nicht sofort aufhebe und ich sage, ach, nicht so schlimm, sondern es kurz in diesem Frust lasse und in diesem Ärger lasse, ne, da bin als Begleitungsperson, aber darauf warte, ob das Kind doch sagt, ja, Tränchen wegwischen und jetzt stehe ich wieder auf und probiere den nächsten Schritt. Ne? An all diesen Stellen passiert Schulvorbereitung, weil da so wertvolle Kompetenzen gestärkt werden, die einem Kind in diesem wirklich herausfordernden Schulalltag und in diesem Schulleben ganz doll zur Seite stehen.
Okay. Und was mache ich, wenn ich jetzt als Eltern feststelle, oh, da gibt es an einigen Stellen wirklich noch Nachholbedarf für mein Kind? Wo finde ich denn dann Unterstützung?
Also bei uns war das zum Beispiel so, dass eben bei meinem ersten Kind da ganz klar wurde, okay, motorisch ist das so weit weg von der Entwicklungsnorm, sage ich mal, dass es sinnvoll wäre, hier nochmal genauer zu unterstützen. War für uns damals sowieso klar, weil wir eben schon in ergotherapeutischer Begleitung waren. Wenn wir das nicht gewesen wären, wäre da der Moment gewesen zu sagen, okay, wir brauchen einfach nochmal jemanden, der uns da begleitet, vielleicht auch nochmal professionell drauf schaut und einfach auch nochmal andere Unterstützungsmöglichkeiten zur Hand hat, als wir jetzt hier zu Hause. Und genau das wäre dann auch der Weg, ne? Wenn man merkt, dass an bestimmten Stellen einfach ein erhöhter Unterstützungsbedarf da ist, dann spricht nichts dagegen, auch im Vorschuljahr zu schauen, diese zu stärken oder gerade im Vorschuljahr zu schauen, ne? Dass, damit das dann nicht alles auf einmal passiert, ne? Also lieber das dann einmal mitnehmen oder es gibt ja ganz unterschiedliche Therapiemöglichkeiten oder auch Unterstützungsmöglichkeiten, einfach schauen. Einerseits ehrlicherweise ein bisschen, wo man unterkommt, ne? Es ist ja jetzt auch momentan nicht so, dass man sich das einfach schön aussuchen kann, sondern man muss ja auch echt ein bisschen gucken, dass man das Angebot auch bekommt. Ja. Ne, die Wartelisten sind extrem lang und ja, auch was man sich leisten kann. Nicht alles wird ja bezahlt von den Krankenkassen. Ne? Das zählen, sind Dinge, die da natürlich auch mit reinzählen. Aber sich an so einer Stelle dann einfach einmal eine zusätzliche Unterstützung zu suchen, ist dann auf jeden Fall ein ganz klarer Weg. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es sind aber so Dinge wie Frustrationstoleranz, die wirklich ein großes Entwicklungsfeld sind, dann kann man natürlich auch nochmal wirklich gezielter unterstützen. Ne? Bei vielen Kindern läuft die Schulvorbereitung sozusagen einfach durch ein bisschen gemeinsame Transparenz. Was kommt da auf mich zu? Ein bisschen Vorfreude, vielleicht das eine oder andere Kinderbuch lesen. Und vieles passiert so nebenbei, ne, wie ich es gerade so gesagt habe, oder passiert im täglichen positiven Miteinander. Aber dann kann ich durchaus auch sagen, ich spiele dieses Gesellschaftsspiel jetzt hier gerade nicht nur, weil es uns vielleicht Freude macht, sondern auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass das durchaus förderlich ist für bestimmte kooperative Kompetenzen, für Förderung von Frustrationstoleranz und so. Dann kann ich das so ein bisschen fokussierter tun, sage ich mal. Ne? Wenn ich jetzt nicht schaffe, direkt irgendwie therapeutische Angebote in Anspruch zu nehmen, wenn das irgendwie gerade nicht möglich ist, dann kann ich solche Dinge einfach ein bisschen gezielter tun. Ne? Oder ich lese dann einfach bestimmte Kinderbücher mit Versen und so auch mit dem Hintergrund, hier diese phonologische Bewusstheit doch ein kleines bisschen zu trainieren. Ne? Sowas zum Beispiel. Das kann ich dann einfach alles mit ein bisschen mehr Fokus tun, ohne dass es dabei zu verschult wird. Ne? Das würde ich immer mit Vorsicht genießen, diese Heftchen und was es da nicht alles gibt. Wenn ein Kind total Lust drauf hat, dann bitte gerne machen, gar kein Thema. Aber nicht quasi sagen, so und jetzt steht es an und jetzt geht's aber los und das müssen wir jetzt machen. Dann entsteht im schlimmsten Fall schon Schulfrust, bevor die Schule überhaupt angefangen hat. Ne? Und so eine Abwehrhaltung gegenüber solcher Materialien und solcher Dinge, noch bevor das Kind einen Fuß in die Schultür gesetzt hat. Und mit solchen Dingen wäre ich vorsichtig, möglichst unverschult, würde ich sagen, daran gehen.
Jetzt hast du gerade schon auch die emotionale Ebene angesprochen. Das ist gut, weil ich darauf jetzt eigentlich auch noch zu sprechen kommen wollte. Wie schaffe ich es denn, dass mein Kind diesen Übergang von der Kita erfolgreich und auch emotional gestärkt irgendwie bewältigt? Weil das ist ja schon ein Riesenschritt irgendwie.
Genau, also absolut. Gerade hier in unserem Land ist das ein unglaublich harter Cut. Ne? Mhm. Also in vielen anderen Ländern geht das so ein bisschen smoother ineinander über, sind das manchmal auch die gleichen Einrichtungen, ne? Oder sind auch diese Wechsel nicht so, alle Kinder kommen zu einem bestimmten Tag X dann in Klasse 1, sondern dann gibt es dann flexible Eingangsstufen, die einen früher, die anderen später. Das ist bei uns in der Regel noch nicht so. Und darum ist das ein sehr harter Bruch. Mhm. Das heißt, dass da erstmal alles neu ist. Neue Bezugspersonen, neue Kinder um mich herum, neue Orte, neue Abläufe, neue Tagesstrukturen, neues Material, neue Fächer, neue Erwartungen, neue Regeln. Also, ne, ich könnte die Liste jetzt noch ein ganzes Stück weiterführen. Da ist ganz viel auf einmal los. Und das ist einmal wichtig, sich bewusst zu machen. Und bestimmte Dinge können wir sicherlich ein wenig vorentlasten. Wie gesagt, Schulvorbereitung beginnt ab Tag 1. Je mehr ich meinem Kind auch in jungen Jahren Herausforderungen zutraue, sie auch ihre Erfahrungen machen lasse, soweit, wie das zum Charakter passt, eben auch einen Schritt zurückgehe und sage, hey, diese Hürde, die traue ich dir zu und wenn du mich brauchst, bin ich da. Dann ist da in die Richtung schon ganz viel passiert, was so das Setting von Herausforderungen angeht, also wie so ein Kind an so eine Herausforderung geht. Und dann können wir so Dinge vorentlasten wie, wir üben jetzt mal den Schulweg oder wir schauen uns mal den Schulweg an, ne? Damit das einfach nicht nur so eine diffuse Vorstellung im Kopf ist, sondern was ganz Konkretes. Ach, hier werde ich also in 3 Wochen lang gehen. Und manche Kinder brauchen den Part ganz doll. Mein erstes Kind, mit dem bin ich, ich weiß nicht wie oft, diesen Weg abgelaufen. Ja, aber wenn jetzt hier eine Baustelle ist, wo gehen wir denn dann lang? Ist klar, dann haben wir den anderen Weg ausprobiert. Ja, aber was ist denn jetzt, wenn ich jetzt hier nicht weiter weiß? Weil man darf ja nicht einfach fremde Menschen ansprechen. Das ist irgendwie besprochen. Also da war das ein ganz, ganz doller Punkt, um emotional sicherer zu werden. Bei meinem zweiten Kind, das ja diesen Weg ungefähr 100 Mal schon mitgelaufen ist, ne? Ja. Als halt das Geschwisterkind öfter mal gebracht und abgeholt hat, bei dem, da brauchte ich damit gar nicht anzukommen. Ne? Also ich glaube, wir sind nie diesen Weg bewusst zusammengelaufen, weil das wollte das gar nicht. Da war emotionale Sicherung vielmehr, komme ich mit diesem einen Kind aus meinem Kindergarten in eine Klasse und wer ist da eigentlich meine Klassenlehrerin und in welchen komme ich in den gleichen Flur wie mein Bruder? Da waren dann solche Sachen wichtiger. Ne? Und das sind dann Dinge, die brauchen wir da für die emotionale Sicherheit. Und da war ganz wichtig, welche Farbe, passt das zu den Farben, die ich sonst habe, ne? Weil das da einfach so ein Part ist. Also überall da, wo wir eine Brücke bauen, weil wir zeigen, hey, das kommt ein bisschen auf dich zu. So wird dein Ranzen aussehen. Ich habe heute eine Lehrkraft bei dem Elternabend kennengelernt. Mensch, die war aber richtig, richtig nett. Ich glaube, ihr werdet euch gut verstehen. Wir gehen am Schulhof vorbei, wir laufen den Schulweg, wir kaufen die Materialien zusammen und blättern mal so ein bisschen rein. All das baut emotionale Brücken, ne? Oder so ein Kinderbuch lesen, ein positives, das so ein bisschen zeigt, was da passieren könnte bei diesem Schritt. All das schafft so ein bisschen mehr Einblick in diesen großen Schritt, der da kommt. Und das ist auf jeden Fall wertvoll, um so diese Ebene so ein bisschen abzuholen.
Mhm. Gibt es dann auch Dinge, mit denen ich die emotionale Entwicklung positiv stärken kann?
Auf jeden Fall genau das, ne, was wir jetzt schon mehrfach hatten, dass ich einmal meinem Kind zugestehe, ein eigener Charakter zu werden, ne, also da ein bisschen Freiraum gebe, mein Kind annehme in all seinen Facetten, die es so mitbringt, ne, das, was in Elternschaft, zumindest muss man jetzt sagen, in unserer Bubble ja einfach auch schon sehr angekommen ist, das sind alles die wertvollsten Dinge, die ich so tun kann, ne, und wie gesagt, Herausforderungen zutrauen, nicht zu schnell einzugreifen, wenn dann Dinge doch mal schwierig werden. Das ist unglaublich schwierig, ne? Eine gute Balance zu finden aus Unterstützung.
Total.
Und ja, das ist ein guter Selbstständigkeitsmoment. Das werden wir auch nicht immer richtig machen. Das mache ich auch nicht immer richtig. Und im Rückblick würde ich sagen, habe ich meinem ersten Kind definitiv ein bisschen zu viel aus dem Weg geräumt. Ne? Das, weil ich dann dachte, ach, an den und den Stellen hat es doch eh schon schwer genug. Na, dann nehme ich das jetzt mal ab. Ne? Irgendwie. Da werden wir nicht alles richtig machen. Aber immer so ein bisschen in der Reflexion bleiben und sagen, ah ja, ach Moment, das ist jetzt ein guter Moment, um da persönlich zu wachsen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Und eben diese Dinge, die ich genannt habe, ne? Emotionen, zulassen, alle Emotionen zulassen, eine Sicherheit damit zu bekommen, was habe ich denn da eigentlich gerade für eine Emotion und was macht die mit mir und wie kann die an welchem Ort wie raus und auch zu wissen, zu Hause zum Beispiel, darf das alles sein, ne? Und im Kindergarten muss ich mich etwas mehr in eine Gruppe einbinden, zum Beispiel lernen Kinder das da ja auch schon so ein bisschen. Das sind alles ganz, ganz wichtige Entwicklungsschritte, ne? Und dann, wenn ich eben merke, oh, es gibt hier so 1, 2 Entwicklungsfelder, da muss ich ein bisschen mehr ran, dann kann man fokussierter schauen, eben mehr, doch mal das ein oder andere Gesellschaftsspiel mehr zu spielen oder sowas, ne? Also wo man dann einfach gucken kann, was kann ich hier noch genauer tun. Aber wenn wir das berücksichtigen, was ich gerade schon so gesagt habe, dann ist diese emotionale Entwicklung auf einem guten Weg. Und wir merken eigentlich, meist spätestens so im Schulalter, also im Schuleingangsalter, wenn da doch so viel Entwicklungsfeld entsteht, dass wir vielleicht Unterstützung brauchen, auch aus therapeutischer Sicht.
Und jetzt ist beim Schuleintritt ja auch die Selbstständigkeit des Kindes stark gefordert. Und ich habe das so ein bisschen das Gefühl, dass die vergangenen Corona-Jahre da die Selbstständigkeit bei den Kindern so ein bisschen, dass die da nicht so viel Entwicklungsmöglichkeiten hatten. Was meinst du? Also was brauchen Kinder an Selbstständigkeit in der Schule? Und wenn jetzt wir HörerInnen haben, die ihr Kind irgendwie unterstützen wollen, was könnten die zum Beispiel tun?
Also das würde ich so unterstreichen, dass das definitiv so ein Überbleibsel aus dieser Zeit ist, gerade bei den Kindern, die jetzt so in den letzten 1, 2, 3 Jahren in die Schule gekommen sind. Ich habe ja gerade gesagt, dass es Selbstständigkeit ist ja vor allen Dingen auch da gefordert, wo ich nicht mehr in diesem 1-zu-1-Blick bin. Ne? Also wenn ich mit einem Kind alleine bin, dann ist es auch irgendwie, merke ich auch bei mir selber, dann bin ich schneller dabei, ach, dann mache ich das jetzt nochmal mit oder dann ist da auch mehr möglich, irgendwie abzunehmen, ob ich das jetzt im Blick gerade habe oder nicht. Und in dem Moment, wo ich in der Gruppe bin, ist einfach automatisch etwas mehr Selbstständigkeit von mir gefordert, weil ich einfach nicht in diesem 1-zu-1-Blick bin. Und in dieser Zeit waren ja viele Kinder für einen deutlichen Zeitraum nicht immer in Betreuung oder in größeren Gruppen zusammen, wo das einfach anders gefordert wäre. Mhm. Und dementsprechend ist das ein Punkt, den wir jetzt merken. Ne? Aber da können wir einmal wegkommen von diesem, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr oder wie das heißt. Selbstständigkeit zu erlangen. Ich bin 37 Jahre alt und es gibt immer noch Dinge, bei denen habe ich mir Unterstützung geholt und denke jetzt, nee, das probiere ich jetzt mal alleine. Löcher in die Wand bohren zum Beispiel. Mhm. Also es war so ein ganz klassisches Ding, dass ich immer dachte, das ist ja irgendwie auch nett, wenn das mein Mann erledigt. Dabei bin ich durchaus in der Lage, also ich kann ein Loch in die Wand bohren. Vielleicht nicht direkt an der richtigen Stelle und vielleicht sieht es dann auch ein bisschen chaotisch aus, aber prinzipiell kann ich das. Ne? Also selbst wenn da jetzt so bestimmte Erfahrungen aufgrund der damaligen Strukturen gefehlt haben, kann ich das jetzt nachholen. Und etwas, das ich echt mit 3 Kindern feststelle und auch als Lehrkraft feststelle, sie einfach Dinge machen lassen. Mhm. Also das klingt jetzt wahnsinnig profan, ne? Aber das ist echt mit das Wertvollste. Das kann ganz klar im Haushalt sein. Ne? Ich würde jetzt gern das und das backen. Dann sitze ich da und denke mir natürlich, oh Gott, ich weiß schon, wie es hinterher aussehen wird. Ne? Und manchmal habe ich die Kraft und die Ressourcen, das trotzdem hinzunehmen und dann dürfen sie da machen und ihre Sachen ausprobieren. Oder mein Sohn wollte sich neulich irgendwas anbraten und ich habe schon, ne, stand quasi mit einem Feuerlöscher gedanklich schon daneben. Aber dann einfach, ja, gut, probier aus. Und dann eben eine Frage beantworten, wenn dann eine Frage kam, ne? Oder ach, das Zimmer soll jetzt anders gestaltet werden, ich möchte das hier selber umschieben, dann schieb das bitte um, alles klar, leg los. Einfach so im Alltag Dinge machen lassen.
Okay.
Das klingt so simpel und klingt sehr profan, aber ich habe dann mal angefangen, darauf zu achten, wie oft ich sie dann doch nicht machen lasse oder die Dinge dann doch nicht so laufen lasse. Und manchmal mit sehr gutem Grund und manchmal hat das auch mit meiner eigenen Kapazität zu tun. Das ist auch völlig in Ordnung, aber wirklich mal den Blick darauf setzen, wie oft können wir das jetzt mal laufen lassen oder wie oft können wir sagen, ja, okay, dann probier doch mal. Wir müssen das gar nicht immer so bewusst erzeugen diese so, du bist jetzt 6, du gehst jetzt bitte alleine zum Bäcker. Wenn ein Kind das möchte und machen möchte, sind das natürlich total tolle Erfahrungen, aber auf die ganz vielen kleinen Momente gucken. Ne? Wenn ich so denke, ich will schnell fertig werden, komm, ich mach das schnell mit dem Shampoo, ne? Bei meiner jetzt gerade 3-Jährigen, war das gerade zum Moment. Wir saßen irgendwie in der Wanne und ich dachte, ich will jetzt irgendwie auch mal Feierabend, es ist spät. Und naja, gut, dann mache ich das schnell mit dem Shampoo. Und sie wollte das aber unbedingt selber machen. Ne? Und es gab natürlich, und dann dachte ich, nee, das lasse ich jetzt dann doch mal laufen. Kommen, die 5 Minuten haben wir noch. Und das meine ich mit so einem kleinen Moment. Ne? Dann hat sie sich das da selber irgendwie alles hingewurschtelt, rumgeschmiert, hat dann noch Seifenblasen damit gemacht. Es hat natürlich trotzdem lange gedauert, aber es war ein wertvoller Selbstständigkeitsmoment. Mhm. Ne? Und wann immer wir die krafttechnisch zulassen können und wann immer die passen, ist das, glaube ich, die beste Schule in diese Richtung.
Cool. In der Schule ist es ja häufig so, dass ganz viele Kinder plötzlich mit ganz vielen kleineren oder größeren Frustrationen konfrontiert sind. Und ja, die machen auch Erfahrungen, die mit negativen Emotionen verbunden sind. Können wir unsere Kinder denn auch diesbezüglich gezielt stärken?
Das hast du direkt richtig formuliert, weil ich merke, dass bei vielen Eltern, gerade wenn ich schulisch mit Eltern zusammenarbeite, dass es eher das Gefühl ist, wie kann ich mein Kind schützen? Mhm. Ne? Und das ist, du hast aber genau die richtige Frage gestellt, wie kann ich mein Kind stärken? Ich bin nicht in Schule dabei. Das ist ja der Part, der es so herausfordernd macht. Ne? Man möchte ja am liebsten so ein bisschen so mal mit reingehen, ein bisschen Mäuschen spielen. Ich hätte die ersten Wochen am liebsten mit im Klassenzimmer gesessen und das, obwohl ich ja diesen ganzen Alltag kenne und eigentlich weiß, was da so läuft. Wir sind eben nicht dabei und wir können auch nicht immer dabei sein. Und je früher wir begreifen, dass es nicht darum geht, dass wir aus dem Weg räumen, sondern dass wir unser Kind stark machen für die Situation, wenn etwas auftaucht, umso besser. Ne? Und Ja, das eine ist eben genau das, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, dass wir einfach wirklich, wenn diese entwicklungsgerechten Aufgaben kommen, ne, bei einem Kleinkind das Laufen lernen oder die Erbse auf die Gabel kriegen, wann immer wir da nicht eingreifen, sondern wirklich diesen Moment zulassen, auch diesen Frust zulassen, der da entstehen kann und dem Kind die Möglichkeit geben, durch diesen Frust auch durchzukommen. Mit uns in der Nähe und mit uns als doppeltem Netz, ne, und sicherem Hafen, umso besser. Also dann ist das auf jeden Fall schon gut. Dann ist da die Stärke da. Und das Zweite ist, wir können unser Kind nicht davor schützen und wir haben wenig Einfluss darauf, ob unserem Kind auch mal was Negatives in der Schule passiert, beziehungsweise wir können uns eher darauf einstellen, dass das auf jeden Fall passieren wird. Natürlich wird es mal Konflikte geben und es wird auch mal einen Misserfolg geben. Das gehört in so ein langes Schulleben einfach auch rein oder in so ein Leben allgemein. Aber wir können uns dann so ein bisschen aus diesem, oh, das muss ich irgendwie wegkriegen, davon muss ich schützen, davon können wir uns ein bisschen trennen und eher sagen, was hätte ich denn damals gebraucht, wenn mir das passiert ist? Mhm. In welche Umgebung wollte ich nach Hause kommen, wenn ich eine 5 im Rucksack hatte? Was habe ich da gebraucht? Ne? Vorwürfe oder wusste ich ja gleich, ja, du musst halt mehr lernen. Jetzt gibt es mal eine Woche kein Fußballtraining, was auch immer. Oder Trost, hätte ich Trost gebraucht und so ein bisschen ermutigende Worte oder eine Idee davon, wie ich weitermachen kann jetzt. Und unserem Kind mitzugeben, dass egal, was da in Schule passiert, hier zu Hause ist es jederzeit geliebt, jederzeit angenommen, kann nichts passieren, was unsere Meinung und unseren positiven Blick auf unser Kind ändert. Das ist so, so wertvoll. Und das sage ich ganz vielen Eltern immer, immer wieder, weil sie so Angst haben, ich bin ja so machtlos, was Schule angeht. Ne? Ich kann da nichts beeinflussen. Und nein, ich kann nicht regeln, welche Erfahrungen unser Kind macht. Das ist einfach der Part, der da zum Loslassen dazugehört. Aber ich kann sehr wohl entscheiden, an welchen Ort das Kind nach der Schule zurückkehrt. Ne? Was ist das für ein Ort und was sind da für Personen und wie wird es gesehen an diesem Ort? Und wie geht dieser Ort mit eventuell schulischem Misserfolg um? Und das ist für Kinder so eine emotionale Stütze. Mhm. Das kann man gar nicht oft genug betonen.
In deinem Buch schreibst du, dass wir Eltern im Vorfeld Vorfreude und Motivation auf die Schule fördern sollten. Wie gelingt uns das denn? Vor allem, wenn wir selbst jetzt nicht so wahnsinnig tolle Erinnerungen an unsere Schulzeit hatten oder haben. Wir wissen ja schließlich auch nicht, was unser Kind erwartet. Also womöglich wird es ja doch ganz furchtbar. Und dann könnte sich unser Kind ja irgendwie verraten fühlen, wenn wir dem vorher gesagt haben, nee, wird ganz toll.
Da habe ich ja so ein Beispiel, ne, das meine Schwiegermutter mir mal gegeben hat. Die ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ein super Job für eine Schwiegermutter.
Jawohl. Ein bisschen neidisch gerade.
Ja, super. Nein, die ist ganz, ganz toll und wir haben einen super Austausch. Und ich habe mit ihr damals über diesen Punkt so geredet, ne, weil ich saß dann so, ich habe dieses Buch geschrieben und dachte, ja, ich weiß, wie wichtig diese Vorfreude ist. Ne? Und meinte sie, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist, wenn ich dann jetzt, also ich will ja meinen Kindern nicht anlügen, ne? Und ich will ja auch irgendwie, wie gehe ich damit um? Und hat sie gesagt, naja, wenn du jetzt morgen dein Kind zu einem Kindergeburtstag bringst, dann sitzt du da ja auch nicht und sagst, na, es könnte schon sein, dass du dich da auch streitest auf dem Kindergeburtstag. Ne? Könnte schon sein, weil so auf dem Kindergeburtstag, ne, wir kennen das alle, gibt dann doch mal die Situation, wo diese ganzen angespannten Emotionen einmal kurz sich entladen und danach ist auch wieder gut. Oh, es könnte dir aber auch ein bisschen zu laut sein, ne? Weißt du ja. Ah, und oh, ich weiß auch nicht, ob dir das Essen da schmeckt. Ne? Könnte sein, dass es was gibt, was du richtig ekelig findest. Also auf die Idee käme ich ja auch nicht, ne? Zu machen, obwohl das durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Ne? Ich gehe dahin, wir kaufen vielleicht ein Geschenk für das Geburtstagskind und unser Kind geht wahrscheinlich mit einer gewissen Vorfreude dahin, auch wenn es vielleicht sogar schon bei anderen Geburtstagen die Erfahrung gemacht hat, dass da ab und zu mal so Momente kommen, die vielleicht herausfordernd sind. Und es geht auch nicht darum, quasi über jede Angst, die manchmal auch das Kind vor so einem Schulanfang mitbringt, hinweg zu bügeln, ne? Sondern wenn ein Kind sagt, ja, aber was ist denn, wenn, oder die hören manchmal so im Kindergarten was von Geschwisterkindern, ne? Ja, der und der oder die hat gesagt, dass die Lehrerinnen und Lehrer ganz gemein sind. Und dann kann man das durchaus auch mal zum Thema machen und sagen, ich habe deine Lehrkraft schon kennengelernt und die wirkte sehr, sehr nett und ich glaube, dass die sich sehr auf euch freut, ne? Und ich könnte mir vorstellen, die ist sogar auch ein bisschen aufgeregt, dass ihr jetzt irgendwie in die Schule kommt. Aber ja, manchmal gibt es auch Menschen, die sind ein bisschen unfair oder, ne, das hat ein Kind mit 6, 7 Jahren vielleicht auch schon mal mitgekriegt, ne? Oder man kann dann anknüpfen an der Erfahrungswelt und sagen, naja, gab es denn auch mal eine Situation, in der deine Erzieherin irgendwie wütend war oder irgendwas nicht so gut fand? Ja, da und hat die ein bisschen geschimpft und dann kann man solche Situationen hervorrufen und irgendwie daran appellieren, ja, und ihr versteht euch doch sonst aber gut, das war einfach ein blöder Moment und sowas kann in Schule auch passieren, ne? Dass vielleicht irgendwie, dass man eine Situation gibt, die nicht so schön läuft, ne? Und dann kann man auf solche Sachen einfach vorbereiten und diese Ängste auch ernst nehmen, die Kinder haben. Und auch da schon so ein bisschen so dieses, was man ja auch manchmal macht, dieses Worst-Case-Szenario einmal kurz angucken und sagen, ja, was könntest du denn machen, wenn das passiert? Was könntest du denn machen, wenn es in der Schule ganz laut ist? Ja, dann könnte ich entweder dann zu Hause meine Ruhe genießen oder ich könnte es ja jemandem sagen oder vielleicht gibt es da ja im Klassenzimmer auch so eine Ecke, wo ich dann mal kurz Ruhe habe oder so. Man könnte so Sachen durchspielen. Aber ich glaube, dass ein Kind nicht viel davon hat, wenn wir sagen, ja, und also, ich denke mal, es wird ganz gut, aber vielleicht ist deine Lehrkraft mega gemein zu dir. Da können wir ja jetzt schon mal überlegen, was wir dann machen. Und es kann auch sein, dass du dann gar nicht so schnell Freunde findest. Mensch, blöd. Denn das gibt einem Kind ja trotzdem keine Handlungskompetenz, ne? Das dann, ich könnte das im Vorfeld alles so, ja, dann in der Situation machst du das. Ich glaube, ein Kind brauchst du dieses Setting von, wir gehen jetzt erstmal mit Zuversicht in die nächsten Schritte. Und wenn irgendwas ist, was dir schwerfällt, wenn irgendwas ist, womit es dir nicht gut geht, dann bin ich einfach da und wir finden eine Lösung. Und im besten Fall hat das Kind diese Erfahrung in den letzten 6, 7 Jahren, 5 Jahren, je nachdem, wann es in die Schule kommt, schon mehrfach gemacht. Das ist keine völlig neue Erfahrung, dass wir da sind, wenn das Kind an eine Schwierigkeit stößt, die wir mit Sicherheit nicht jedes Mal vorausgesehen haben. Ne? Das ist nichts Neues für ein Kind. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir erstmal positiv in diese Zeit gehen. Wenn von Seiten des Kindes Ängste kommen, dann die ernst nehmen und gucken, wie können wir die bearbeiten, besprechen. Vielleicht gibt es ein Kinderbuch, was wir dazu lesen können oder was auch immer. Aber ich glaube, quasi Ängste zu schüren, die vielleicht noch gar nicht da sind, machen das Kind weder Handlungskompetenz noch sorgt es für das richtige Setting, mit dem man eingeschult werden sollte, sondern eher so dieses, ich habe im Hinterkopf, natürlich wird es da auch mal schwierig werden, ne? Und dann wird mein Kind die entsprechenden Emotionen dazu haben und ich werde da sein.
Saskia, du als Lehrerin sagst, dass es total wichtig ist, eine gute Beziehung zur Lehrkraft aufzubauen. Ich würde gerne wissen, wie funktioniert das genau für die Eltern und was mache ich, wenn mein Kind dann doch das Pech hat, eine absolute Schreckschraube, die womöglich super autoritär ist, als Lehrerin zu haben, in Klammern, ist mir zweimal passiert, verdammt. Ja, was kann ich tun? Ich habe resigniert, sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Was hätte ich besser machen können?
Also erstmal ist es natürlich ganz wichtig, dass wir begreifen als Eltern, wie wichtig das ist, diese Beziehung zu suchen. Einmal für uns als Beruhigung, ne? Wenn wir die Person so ein bisschen kennenlernen da, dann sind wir vielleicht auch gleich ein bisschen beruhigter, weil wir so ein bisschen Einblick bekommen haben. Aber für unser Kind ist das so wichtig. Denn egal, wie diese Lehrkraft sich letztendlich aufstellt und wie wir erstmal zu ihr stehen, unser Kind kommt da an einen völlig neuen Ort und wir als Erstklass-Lehrkräfte sind unglaublich wichtige Leuchttürme und die wollen zu uns eine Beziehung haben. Die wollen gut mit uns in Verbindung kommen, weil ihnen schon klar ist, wir sind eben so diese Leuchttürme, die sie durch diese aufregende Zeit da manövrieren. Die wissen, wo es so lang geht und was hier Sache ist und das ist ganz wichtig, dass diese Verbindung aufgebaut werden kann und die sollten wir auch möglichst nicht torpedieren. Und Beziehungsaufbau, da denkt man mir ja, wieso, warum brauche ich da jetzt irgendwie Beziehungsaufbau? Das ist nicht vorgesehen in unserem Schulsystem, zumindest nicht systemisch. Ne? Wir sehen uns, wenn gar nichts ist, sehen wir uns vielleicht mal zum Elternabend und einmal zum Elternsprechtag. Vielleicht auch zweimal, wenn es den zweimal gibt. Da sehen wir uns. Sonst müssten wir eigentlich überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Und dabei begleiten wir da zu zweit in einer Bildungs- und Erziehungsgemeinschaft ein Kind, Ne? Und da, wir sind in diesem Dreieck, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen macht es ja Sinn, diese Beziehung auch aktiv zu gestalten. Und das können kleine Momente sein, wie am ersten Elternabend wirklich auf die Lehrkraft zugehen und sagen, ach, wir sind die Eltern von so und so. Und ach, wir sind ein bisschen aufgeregt, was den Schulanfang angeht. Vielen Dank für die wertvollen Infos heute. Einfach so einen kleinen Hallo-Moment, ne? Und nicht Angst haben, dass man Lehrkräfte damit nervt. Das höre ich dann mal, ja, ich will da ja aber auch nicht mal nerven. Das nervt nicht. Wir sind nämlich auf der anderen Seite genauso aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katja, aber so Elternabende und so, egal wie lange man das schon macht, man ist trotzdem immer ein bisschen aufgeregt, ne? Und auch so bei Elternsprechtagen, habe ich das jetzt alles gut eingeordnet? Schaffe ich es, das gut zu formulieren, gut rüberzubringen? Schaffe ich es, eine gute Verbindung in diesem Gespräch aufzubauen? Wir sitzen da ganz genauso und sind ganz dankbar, wenn jemand auf uns zugeht und ein paar nette oder einfach ein paar zugewandte Worte übrig hat. Ne? Also von daher ruhig machen, das kann eigentlich nicht schaden. Habe ich jedenfalls selber noch nicht erlebt, dass das der Part ist, an dem es gekippt ist. Genau, und dann hier und da mal, wenn irgendwas toll war, ein kleines Dankeschön oder auch nach den ersten Schulwochen, oder vor den Herbstferien, die ja so ein erster Zeitraum sind von Einschulung bis dahin. Ja. Einfach mal am Ende eine Mail oder so ein kleines, ach, Dankeschön für diese ersten Schulwochen. Es war eine aufregende Zeit, aber wir haben das Gefühl, unser Kind ist hier gut aufgehoben. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass man sich dazu, da ging es auch darum, dass man sich da überwinden soll und weiß nicht, finde ja gar nicht jetzt so alles toll, was die Lehrkraft macht. Da will ich doch jetzt nicht auch noch so irgendwie ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Und da war so die Aussage, wenn ich möchte, dass das funktioniert, und diese Beziehung ist eh schon schwierig zwischen Lehrkräften und Eltern, einfach weil wir so viel mitbringen, die so viel mitbringen, das ist eh schon keine neutrale Startposition. Da hilft es immer ein bisschen freundlicher zu sein, als man das eigentlich so im Gefühl hat. Ne? Das hat ganz viel damit zu tun, also über seinen Schatten zu springen. Und ich mache damit sehr, sehr, sehr viele positive Erfahrungen. Ne? Einfach da so kleine Signale zu senden. Jetzt gibt es aber auch den Fall, dass ich denke, weiß ich jetzt nicht, ob wir so auf einer Wellenlänge liegen. Nehmen wir mal nicht gleich deinen Fall, sondern eher so, dass ich denke, ach, ich hätte mir jetzt für mein Kind eher irgendwie den und den Charakter gewünscht, ne? Oder das kommt mir alles sehr trocken vor, ach, weiß ich nicht. Dann appelliere ich immer daran, zu trennen, wie mein Blick auf diese Person ist und dass mein Kind eine ganz eigene Meinung haben kann. Da nehme ich immer das Beispiel einer Freundin, die hat ein autistisches Kind. Und dieses Kind ist eben in die Schule gekommen und sie kam wieder von dem ersten Elternabend nach diesen ersten Schulwochen und meinte, oh Gott, wir viben nicht, ne? Also das liegt hier nicht so ganz auf einer Wellenlänge und die ist so trocken und da kam überhaupt kein kleiner lockerer Spruch mal irgendwie, wirkt auch so sehr, sehr ernst und sehr, weiß ich nicht. Da habe ich gemeint, und wie findet dein Kind sie? Das war dann so meine Frage. Habe ich jetzt gar nicht so gefragt, weiß ich gar nicht so. Ich glaube, es geht ganz gut. Dann habe ich gesagt, dann frag doch mal. Und tatsächlich hat dieses Kind dann in diesem Gespräch gesagt, ich finde Frau so und so ganz toll, weil die sagt immer alles so, wie sie es meint. Und für dieses Kind war diese Lehrkraft in ihrer meinetwegen trockenen oder sehr nüchternen Art genau richtig, weil das einfach dieses ganze, wie soll ich sagen, Shishi da drumherum nicht gebraucht hat, sondern wirklich so eine klare Kommunikation ganz toll fand. Ne? Also das so ein bisschen voneinander zu trennen und mal zu gucken, habe ich hier gerade ein Thema oder hat wirklich mein Kind ein Thema? Und dann gibt es natürlich Lehrkräfte, die einfach noch sehr in alten Glaubenssätzen festhängen, die sich schwer von dem lösen können, was sie viele, viele Jahre mit sich getragen haben und was vielleicht auch viele Jahre funktioniert hat und da sich wenig auf andere Sichtweisen einlassen. Das betrifft ganz oft Eltern und Kinder, neurodivergenter Kinder, ne? Also die da aus diesem Spektrum so kommen oder wo es eben nicht in Anführungsstrichen rund läuft, ne? Also da, wo Themen auftauchen und jetzt zum Beispiel gefragt ist, sich von einem Glaubenssatz zu lösen oder zu sagen, ja gut, das gestehe ich dem Kind jetzt hier mal zu oder, ne? Also das sind meiner Erfahrung nach ganz oft die Knackpunkte, ne? Da, wo gefragt wäre, sich von etwas zu lösen, sich auf was Neues einzulassen, sich auf eine Haltung, eine neue Sichtweise einzulassen oder auf ein Kind, das eben nicht in das passt, was man so jahrzehntelang im Kopf hatte, ne? Also das sind dann oft diese Punkte. Und das ist einfach, das sage ich ganz ehrlich, irre, irre schwer. sich darauf einzulassen. Und es gibt viele Wege, da ranzugehen. Ich habe dazu selber Podcast-Folgen gemacht, wie wir das machen können und wie wir da drauf gehen können, weil es wirklich so sensibel ist, dass das nochmal eine Stunde füllen würde.
Ja, super, dann lass uns die doch einfach verlinken in unseren Shownotes und dann kann jeder, super, der da Interesse genau. hat, machen wir auf jeden Fall. Na
klar. Genau, also das wäre dann, glaube ich, ganz gut, weil das sind so sensible Dinge. Ne? Wie schaffe ich es denn, dass mein Kind denn doch diese eine Sache machen darf, die es so viel leichter machen würde? Und das wäre tatsächlich ein Impuls, den ich jetzt schon mal wenigstens mitgeben möchte, so ein bisschen auf der Ebene kommunizieren, Verständnis zeigen, dass das ein anstrengender Beruf ist, dass man da viele Kinder hat, die viele Bedürfnisse haben und man irgendwo einen Weg finden muss, Verständnis dafür haben, dass wir all diese Dinge in unserer Ausbildung ganz oft nicht gelernt haben und auch nicht so das Riesenfortbildungsangebot dazu besteht, sich da so unglaublich fundiert weiterzubilden. Und dann auf der Ebene zu kommunizieren, dass ich kann verstehen, dass das für Sie hier nicht leicht ist und ich weiß, dass es dieses Verhalten auch herausfordernd ist. Deswegen hätte ich mir überlegt, wie wir das auch gemeinsam für alle hier leichter machen können. Ne? Für mein Kind etwas leichter, aber auch für Sie. Das ist doch eine super Möglichkeit, damit es für Sie ein bisschen leichter wird. Ne? Also wie gesagt, immer ein bisschen freundlicher sein, als man das im ersten Moment nehmen würde. Also das wäre so eine Möglichkeit. Und ansonsten, wenn wir wirklich nicht zusammenfinden, kann ja mal sein, dann wird in deinem Fall dein Kind aber auf jeden Fall die Erfahrung gemacht haben, meine Eltern stehen für mich ein. Ob das von Erfolg gekrönt ist oder nicht, aber meine Eltern nehmen mich und meine Sorgen ernst und sie stehen für mich ein. Auf jeden Fall diese unglaublich wichtige Erfahrung und dieses Fundament wird dann mitgenommen und gleichzeitig auch die Erfahrung, gut, es gibt Menschen, die einem begegnen, die einem nicht so zugewandt sind, wie es sein sollte. Aber ich kann in solchen Momenten auf meine Eltern vertrauen.
Genau, das ist einfach das Leben, ne? Ja, liebe Saskia, ganz, ganz lieben Dank für diesen tollen, tollen Input. Und ich bin ganz sicher, dass viele Eltern der Einschulung jetzt ein kleines bisschen gelassener entgegensehen. Wenn ihr Lust habt, das alles und noch viel mehr nachzulesen, dann schaut doch gerne in Saskias Buch Hallo Schulanfang. Das verlinken wir natürlich auch wieder für euch in den Shownotes. Und wir dürfen parallel zum Erscheinen dieser Folge auch ein Buch von Saskia bei Instagram verlosen. Schaut gerne dort mal vorbei. Und wenn ihr dort nicht unterwegs seid, dann könnt ihr alternativ gewinnen, wenn ihr uns eine Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Saskia schreibt. Viel Glück schon mal. Und wenn ihr noch mehr zu den Themen Schulreife und vor allen Dingen Schulhofreife hören wollt, das ist ja heute auch schon so ein bisschen angeklungen, dass es da durchaus einen Unterschied gibt, dann schaut doch mal in unser Archiv in den Folgen 9 und 10. Das ist schon viele, viele Jahre her, aber für euch vielleicht jetzt gerade interessant und relevant, haben wir mit Dr. Rupert Dernick genau darüber gesprochen. Auch die Folgen verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und im Blog und natürlich auch die eben von Saskia angesprochene Folge zum Thema schwierige Lehrerinnen und schwierige Eltern. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart und auch darüber, wenn ihr nächste Woche wieder mit einschaltet, denn dann werden wir mit der Pädagogin Inke Hummel darüber sprechen, wie wir unsere Kinder während der gesamten Grundschulzeit und auch ganz besonders in den ersten Wochen liebevoll und beziehungsorientiert begleiten können. Ja, liebe Saskia, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns wirklich sehr gefreut.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. War sehr schön.
Ja. Ja, hoffentlich hören wir uns bald mal wieder. Für heute sagen wir auf jeden Fall erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.